Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Der dritte Sieg im dritten Heimspiel gegen die Top-Teams der Liga bringt Hannover 96 den Sprung auf Platz 2. Der 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart war aber nicht das einzige Highlight am vergangenen Sonntag. Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße Christoph Borschel vom Magischen Zweieck. Hallo Christoph.
Hallo Tobi.
Christoph, macht ihr diese Woche auch eine Sendung?
Wir haben es tatsächlich gerade abgesprochen, wahrscheinlich so eine 15 bis 20 Minuten Sendung. Eigentlich sind wir nicht dran, aber wir müssen nach diesem Spieltag.
Eigentlich ja, ne? Anders geht's eigentlich nicht. Außerdem dabei heute Lutze, moin moin.
Ja, moin zusammen.
Und Tobi Krause von 96freunde.de. Servus Tobi.
Ja, ich grüße die fast Aufsteiger hier in der Runde.
Und die nicht ganz Aufsteiger, die grüßen wir auch. Ja, über Freiburg.
Die in der Relegation scheitern, oder wie meinst du?
Ja, mal gucken. Man weiß ja noch nicht. Sprechen wir natürlich drüber, was das alles so zu bedeuten hat und wie viel Aufsteiger man eigentlich so ist. Wer ist durch und wer ist durcher? Alles heute im Laufe der Sendung. Außerdem, natürlich, gucken wir so ein bisschen auf die Transfers, die potenziellen Transfers. Es ist ja, so wie sich eine Saison zum Ende neigt, wird's ja echt schlimm. Da kannst du keine halbe Stunde vom Handy weggehen und hast schon drei Neuverpflichtungen oder potenzielle Neuverpflichtungen. Wir sprechen über Dauerkarten für nächste Saison und wir sprechen natürlich über Sandhausen. Und ganz am Ende habe ich noch den Tim. Und was der Tim für einer ist, das ist nicht der Tim, der sonst immer da ist. Das erzähle ich euch später. So, kleiner Cliffhanger. Direkt eingebaut, wunderbar. Jetzt ein Zitat. Über Freiburg lacht die Sonne, über Nürnberg die ganze Welt. Dieses Plakat hing im Jahr 1994 im Freiburger Block, als sie am letzten Spieltag dann doch nicht abgestiegen sind und Nürnberg, ich glaube, sie hätten 4-1 verloren gegen Dortmund, den Gang in die zweite Liga antreten mussten. Ein bisschen hätte dieser Spruch ja am Sonntag auch nach Hannover gepasst, oder Lutze? Du warst im Stadion, wie schön war es?
Ja, also ich muss sagen, ich war im Stadion, klar. Habe gesagt, es ist eins dieser Spiele, wo man hinterher mal sagt, das gehört so zu den Highlights, die man erlebt hat. Also muss ich wirklich sagen, es war eine unglaubliche Stimmung und es zählt wirklich im Moment zu den Top 3 Spielen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das kann ich wirklich so sagen. Es war gigantisch.
Es war gigantisch. Tobi, vom Fernseher? Wenn mich nicht alles täuscht? Oder warst du im Stadion?
Ja, genau. Ich hatte Muttertagsverpflichtungen, bin ich eingegangen und kam gerade rechtzeitig zum Anpfiff und auch am Fernsehen war es gigantisch, möchte ich beinahe sagen. Ganz, ganz, ganz großartig.
Wie hast du das gelöst? Hast du die Konferenz geguckt? Nein, du hast das Einzelspiel geguckt und dazu parallel die...
Ich hab anfangs, muss ich ehrlich sein, ein paar Mal umgeschaltet zu den Bielefelder Freunden und als es so ein bisschen dahin plätscherte in der im Niedersachsenstadion und habe aber keins der Tore live gesehen.
Dann hast du das, gehört schon was zu bei 6 Toren, Hut ab.
Das muss ich auch sagen, ich habe das ganz großartig gelöst.
Ja. Muss man erstmal schaffen. Christoph, du warst auch nicht in Hannover.
Nee, ich war auch am Fernseher und habe überlegt, wie ich es mache. Habe dann überlegt, machst du Sky Go Konferenz? Habe dann aber gedacht, ich habe ja auch Twitter noch auf. Dann ist es aber Konferenz, das wisst ihr auch, das macht überhaupt keinen Sinn, dann auf Sky Go zu gucken. Und habe dann Twitter aufgehabt und habe den Tabellenrechner aufgehabt, damit ich schneller bin als der Kicker Live-Ticker und selber meine Konstellation da einfragen kann. Das war also auch so rein haptisch war das eine Herausforderung.
Volle Action, voller Einsatz. So lobe ich mir das. Im Stadion war es natürlich, ja gut, können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie das im Stadion abgelaufen ist. Lass uns kurz auf das Spiel, oder kurz, länger, naja, je nachdem, wie schön es so für euch war, auf das Spiel gucken. Gegen Stuttgart 1-0 gewonnen und wenn wir auf die Aufstellung gucken, Tobi, da hatte sich nichts verändert im Vergleich zum Spiel in Heidenheim, oder täusche ich mich gerade?
Du täuschst dich nicht, soweit ich weiß. Auch der Trainer erklärt, dass die Jungs das so gut gemacht haben in Heidenheim und er deswegen keinen Grund sah für eine Änderung.
Was ja auch nachvollziehbar ist. Und?
Ja.
Oder hättest du was getauscht, so vorher? Ich meine, ist jetzt mal ein bisschen schwer, aber...
An sich? Nein, hätte ich nicht.
Hättest du nicht. Ja, und deshalb
hat ich hätte anders gewechselt hinterher, aber ich hätte von vornherein nicht anders aufgestellt.
Ja, das müssen wir vielleicht auch nochmal zumindest kurz andebattieren. Spiel war in der ersten Halbzeit, wenn ich mich jetzt an alles erinnere, der Tag war sehr lang, der Sonntag, war jetzt kein, Tobi Nantes ist glaube ich gerade dahin geplätschert. Lutze, es lebte in der ersten Halbzeit, also bis zur 40. Minute, bis das Tor dann gefallen ist, eigentlich von der Spannung und von der Anzeigentafel.
Ja, genau. Also die Mannschaften haben sich doch erstmal so ein bisschen abgetastet. Hatte ich ganz ehrlicherweise auch so erwartet, muss ich sagen. Und ja, die Highlights waren ja dann tatsächlich die Einblendung auf Anzeigetafel. Es war ja vorher schon kommuniziert worden, dass es nur positive Anzeigen aus Bielefeld geben wird. Ich muss allerdings sagen, bei uns im Westen, wir wussten es immer auch tatsächlich schon, bevor die Anzeigetafel dann kam, das, was in Bielefeld passiert war. Und man hat das auch richtig im Stadion aufgenommen. Also es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und also das war einfach eine unglaubliche Stimmung und alle, dann fingen schon leichte Bielefeld-Rufe ein und dann kam es halt aus der Anzeigentafel. Und obwohl ich es schon wusste, bin ich auch jedes Mal explodiert, als dieses Ergebnis aus Bielefeld kam. Ich musste es einfach rauslassen.
Christoph, mal ganz den Psychologen rausgepackt. Ich habe länger drüber nachgedacht, über diese Geschichte. Es werden nur gute Ergebnisse aus Bielefeld angezeigt. Da belügt man sich doch so ein bisschen selber mit in die Tasche, oder?
Ja, habe ich vorher auch gedacht. Tut man total. Wobei auf der anderen Seite, ein Unentschieden hätte man ja vorher wahrscheinlich auch schon gekauft und gesagt, super, dann haben die 2 Punkte verloren und dann wäre ja auch nichts Negatives passiert. Also natürlich ist es sich selbst in die Tasche lügen, klar. Aber ich glaube, wenn man es dann wieder von der anderen psychologischen Seite, wenn wir da schon sind, so anguckt, dann gibt das einfach einen totalen Push für die Mannschaft, wenn es dann durchgegeben wird und wenn man dann, Lutz hat gesagt, dieses Raunen, das war am Fernsehen, selbst am Fernseher, das habe ich auch noch nicht erlebt, man hat das Raunen am Fernsehbild gehört. Das war so krass. Also es baute sich dann immer weiter auf und irgendwann sagte der Kommentator dann, Sie werden es nicht glauben, aber achten Sie mal drauf, was jetzt passiert. Dann ging die Kamera so schön auf die Tribüne, man sah nur im Close-up die Nordkurve. Ja,
das haben sie gut gemacht, ne?
Das war so wirklich,
eine epische Szene. Auf Sky zu, auf Sky als zu ist Quatsch ein. Aber das hat die Bildregie ganz großartig gemacht bei den Toren. Ja. Auf die Kurve, im Close-Up, wie du es gesagt hast, wenn sie da alle jubeln, das fand ich richtig, richtig, richtig klasse.
Ich saß ja mit dem Hans zusammen, unter anderem, und noch so 1, 2, 3, 4.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, das tut mir leid.
Nee, alles gut, alles gut. Okay. Ich wollte nur zu Ende erzählen, dass ich mit dem Hans zusammen saß und wo ihr bei, oder Lutze meinte das ja eben auch gerade schon, mit vorher eskaliert und so. Ich glaube, das 1-0 und das 3-0 hatten wir so früh, dass noch nicht mal die Nordkurve schon Stimmung verbreitet hatte, weil wir Glück hatten, dass mal wieder Empfang war oder das Handy gerade vibriert hatte. Die Leute, wir saßen ja in Ost, die Leute haben uns angeguckt, weil wir saßen auch noch 2 Reihen so auseinander. Wir haben uns umarmt, angesprochen und es ist, aber beim 1-0 zumindest wusste keiner, was da gerade passiert und beim 3-0 haben sie uns wahrscheinlich nicht mehr geglaubt, dass das gerade auch noch gefallen ist. Es war der Wahnsinn. Es war wirklich der Wahnsinn. Muss ich sagen, das war.
Und der Trainer an der Seitenlinie, wie der auch dann abgegangen ist. Ich glaube, das war einer dieser Kniffe, dieses nur positive Ergebnisse. Gut, das muss natürlich auch klappen. Die müssen dann auch dann die Tore schießen. Aber ich glaube, das ist einer dieser Kniffe, die dann letzten Endes den Unterschied ausmachen. Die dann mal richtig, wie du es auch sagtest, so wie pushen. Und ich glaube, wir haben einen guten Schritt getan mit dem Trainerwechsel.
Aber wenn gar nichts passiert, dann weiß doch die Mannschaft auch, es steht höchstens 0-0, also aus unserer Sicht.
Reicht doch.
Ja, aber vielleicht liegst du doch auch 6-0, liegt Braunschweig schon vorne, weiß man ja nicht, weil wird ja nicht eingezeigt. Also ich fand die Idee nicht
so. Aber ganz kurz, wenn es dann plötzlich 3-0 für Braunschweig steht, glaubst du dann, das demotiviert dich nicht? Also ich glaube so, man hat auch gemerkt, dass es gut war, dass die Ergebnisse angezeigt wurden, weil beide dann doch, man merkte das, ne, so ein bisschen Fahrt rausgenommen haben mit dem 4-0, dem 5-0, dem 6-0. Da war dann auch die Stuttgarter Gegenwehr nicht mehr so richtig da.
Wie ist das Spiel ausgegangen, Tobi?
6-0.
Verrückte Welt. Das kann man sich kaum vorstellen.
Dutzend. Das halbe ist Dutzend. Ganz schön. Arminia Bielefeld, ich habe mir ein Trikot bestellt. Ich muss es ehrlich sagen. Ich werde das auch jetzt jede Nacht tragen. Ich bin ein großer Fan.
Fantastisch.
Ein Jabo?
Nein, so weit ging meine Liebe da nicht.
Aber so ein Jabo-Trikot? Naja, gut. Ja, noch vielleicht ein ganz kurzer Blick aufs Spiel. Ich erinnere mich an gar nicht so viele Szenen, wie gesagt, in der ersten Halbzeit. Relativ früh, ich glaube so nach 8-9 Minuten, hatte Harnik eine Szene, als Hübner so, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Flanke, ein Schuss, ein Pass oder was auch immer war, hat Harnik dann so am Ball vorbeigetreten, da stand er recht frei vorm Tor. Und dann hat Bakker einmal im Spielaufbau so einen ziemlich großen Bock gebaut, den dann Maxim und Terodde nicht nutzen konnten, weil der Fuß von Terodde, glaube ich, ja, 2 Zentimeter zu kurz war. Sonst hätten wir da schon zurückgelegen. Aber dann war es die 40. Minute. Und Lutze, wenn es beim 1-0 für Bielefeld cool war und beim 2-0 großartig, beim 1-0 für Hannover war schon noch ein bisschen mehr, oder?
Ja, genau. Dann ist halt alles explodiert im Stadion. Also ich muss, die Spieler haben es ja hinterher auch gesagt in den Interviews, dass sie so laut das Stadion sich nicht erinnern konnten, schon mal so laut die Stimmung unten auf dem Feld gespürt zu haben. Und beim 1-0 durch Klaus, das ist ich habe meinen Nachbarn auch eingesprungen, wir haben uns in den Armen gelegen. Also es war das eine Türchen, was wir jetzt eben noch brauchten, damit es ein perfekter Tag wurde, und das haben wir eben dann gemacht.
Es war das eine Türchen und es hat Klaus geschossen, Christoph. Jetzt haben wir über Klaus, ich erinnere mich, Hinrunde haben wir ihn gelobt. Was hatte der für eine Hinrunde? Das lief wie geschnitten Brot. Und dann Rückrunde war, es erinnerte schon so ein bisschen an den alten Klaus. Ist alles vergessen, oder?
Ist komplett vergessen. Und bei dem Tor habe ich aber auch gedacht vorher, ich glaube, die Nachbarn wissen jetzt, also ich glaube, die haben diese Saison sowieso mitbekommen, spätestens jetzt, dass ich das gar nicht schlecht finde, wenn Hannover mal ein Tor schießt. Ich habe geschrien und auch bin auf dem Sofa rumgesprungen, weil ich so sauer war, dass er nicht abspielt. Ich dachte, spiel ab, du, wo läufst du hin, was soll das? Und dann trifft er den genau so. Und ich habe dann aber auch gedacht, das war aber wieder so ein Tor. Das gibt aber auch so Tage, da gelingt ja heute auch alles, ne? Der kann auch genau, also an einem schlechten Tag, der springt dann auch so an den Innenpfosten, trudelt da so durch. 2 Zentimeter weiter rechts, will ich nicht aussprechen, aber es gibt so Tage, da geht einer dann auch so rein und klar, alles vergessen, und hat man bei ihm aber auch gemerkt, also so ein Energiejubel habe ich, ja gut, Niklas Füllkrug hat das sonst noch so drauf, aber da war ja pure Euphorie, der hat ja eh schon immer ein recht rotes Gesicht, das war aber dann in dem Fall nochmal ein paar Farben, ging ins Bordeaux irgendwie dann noch rein.
Tobi, Christoph hat gerade gesagt, er hatte ein bisschen Glück, er hatte ein bisschen sehr viel Glück, ich habe mir das ja dann abends nochmal angeguckt, der hat ja nicht nur den Innenpfosten getroffen, sondern er hat auch noch bei dem Abwehrspieler, der hinter ihm herlief, quasi einen Zentimeter an seinem Fuß vorbei, und bei dem anderen, der kreuzte, einen Zentimeter an dem Hacken vorbei. Perfekt.
Ja, aber das war kein Glück. Der wollte dieses Tor unbedingt. Als der den Ball bekommen hat, da in der Bielefelder Hälfte, sag ich schon, in der Stuttgarter Hälfte, da hast du gemerkt, auch wenn ich auch, wie Christoph dachte, was macht der, wo rennt denn der hin? Wo will der denn hin mit dem Ball? Hat der den Ball nicht mehr abgegeben, der wollte dieses Tor. Und dann macht das halt auch. Und ich fand's großartig. Der wollte das unbedingt, das war purer Wille, deswegen ging der auch rein. Und wir haben oft gesagt, da fehlt so ein bisschen die Einstellung und die es unbedingt gewinnen wollen. Der Felix Klaus hatte in diesen 30 Sekunden mehr Willen und mehr Geilheit auf den Sieg kann man nicht haben. Und das fand ich richtig, richtig großartig. Glück war das nicht, das war Wille.
Das, so habe ich es im Stadion auch daher geschrien. Das ist irgendwie so ein bisschen, das ist ein bisschen mit der Brechstange war, aber natürlich mit der fantastischen Brechstange. Es gab dann Halbzeitpause, alles gut, zweite Halbzeit ging dann los, und da, Tobi, zeigte sich diese Szene dann nochmal, dass Klaus heute richtig Bock hatte. Er hatte nämlich den Freistoß sich geschnappt, das passiert ja nicht so regelmäßig, aufs Tor gebracht. Das war für mich so ein Zeichen, heute könnte es sein, dass ihm entweder alles gelingt oder er komplett überdreht und mit einer roten Karte noch runterfliegt.
Ja, dies alles gelingen hat ja schon nicht ganz geklappt, als er den da mit vollem Risiko noch genommen hat, ne, vorher in der Szene, wo er den fast Richtung Eckfahne dann schießt, die Direktabnahme. Aber den Freistoß, ja, stimmt, ich überlege gerade, ob ich es jemals im 96-Trikot gesehen habe, dass Felix Klaus einen direkten Freistoß geschossen hat. Wahrscheinlich in die Mauer sonst. Deswegen
wird dann aufs Tor nicht wahrscheinlich.
Ja. Nee, aufs Tor glaube ich wirklich nicht. Und der war jetzt auch gar nicht so schlecht, ne? Also der war natürlich relativ auf den Keeper, aber ich fand, das war ein guter Freistoß. Also ich war wirklich zufrieden. Ja. Gut, der war nicht drin, aber trotzdem schöne Szene.
War ordentlich Bums hinter, kann man sagen.
Ja, hat er gut gemacht.
Und wir haben
den Lengerick auch, der hätte ihm auch durchrutschen können. Die Arme hat er gerade so hochgekriegt.
Wir haben im Block ein bisschen vor dem Freistoß, das dauerte, glaube ich, relativ lange, gefrotzelt, ob er ihn jetzt über die Nordkurve schießt oder ob er in der Mauer hängen bleibt, weil ich halt echt dachte, jetzt ist er übermotiviert, jetzt versaut das wieder. Aber der war schön, der Freistoß. Sonst bot auch die zweite Halbzeit nicht viel Lutz. Ich erinnere mich noch dunkel an eine Ecke von Stuttgart, wo Czauner so ein bisschen irrlichterte und Terodde dann den Ball neben das Tor geköpft hat. Ja, aber sonst, Stuttgart war jetzt nicht so, dass sie uns an die Wand gespielt hätten.
Aber die mussten auch nicht mehr dann, ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Der Trainer hat es ja, glaube ich, hinterher auch in Pressekonferenz oder irgendwo gesagt, naja, das Ergebnis aus Bielefeld war natürlich dann für Stuttgart auch so ein bisschen komisch, weil eigentlich ja hat Stuttgart das ja mehr oder weniger auch gereicht. Und das war so mehr oder weniger vielleicht auch, dass man sagen kann, naja, wie viel riskieren sie denn jetzt noch? Fangen sich vielleicht noch das Zweite? Müssen sie ja gar nicht, ne? Haben dann aber trotzdem noch ein bisschen probiert. Zum Ende hin, fand ich, war ja auch noch die Szene mit Ginczek, wo er Schauner praktisch, ja, ich sag mal, auf gut Deutsch in die Fresse schießt.
Genau so kannst du das hier sagen, Lutze. Alles gut.
Aber ansonsten, ja, bis dann eben die rote Karte kam, ne, war ja eigentlich, dann bis zu der Szene raus, war ja eigentlich nichts mehr.
Ja, wir hatten noch eine Szene bis dahin. Schmiedebach auf Karaman, Karaman auf Hanik und Hanik an den Pfosten. Ich weiß gar nicht, wann es war. Es muss irgendwie so 2, 3, 4, 5 Minuten vor der roten Karte gewesen sein.
Der hat mir übrigens nicht gefallen in dem Spiel, wenn ich das sagen darf.
Hanik?
Ich weiß, ja, hat mir nicht gefallen. Sag das ruhig. Der hat schon im Hinspiel, auch wenn er da getroffen hat, einige Szenen gehabt, die weiß nicht, übermotiviert, und auch jetzt wieder, hat ganz, ganz viele Bälle verloren, eigentlich war jeder Ball auch gleich wieder weg, wenn er ihn bekommen hat, viele Fehlpässe, auch im Spielaufbau, da waren auch gefährliche Szenen dabei. Ich habe den sehr schwach gesehen an dem Tag. Gut, wenn er das Tor dann da macht und seinen Flugkopfball, da hat er ja auch noch gehabt, da wurde er dann stärker hinten raus, aber boah, zu Beginn der Partie mussten die Nerven ganz schön geflattert haben.
Christoph, teilst du den Eindruck von Hanik an dem Tag?
Ich habe mich gar nicht so krass auf ihn fokussiert. Ich habe eher mich auf die wahnsinnigen Stärken von den anderen Spielern fokussiert und mir ist die ganze Zeit Marvin Bakkerlords da wieder aufgefallen. Weil ich gedacht habe, so vor dem Spiel ist es so, das Schlüsselduell könnte ja Bakkerlords gegen Maxim zum Beispiel sein. Und den hat er mal richtig gut aus dem Spiel genommen. Der war richtig, ja, dem ist nicht viel gelungen, dann war der irgendwann frustriert. Also das fand ich jetzt auffälliger. Ich fand Hanik jetzt nicht, gerade verglichen mit Füllkrug, fand ich ihn jetzt auch nicht schlecht. Also war okay, war jetzt nicht, klar, wir sind anderes
gewohnt. Guck mal, ich finde, er hat enorm viele Bälle verloren. Also er hat viel gearbeitet, er ist viel mit zurückgelaufen, hat sich Bälle geholt und dann sind seine Pässe aber im gegnerischen Fuß gelandet. Sonst, natürlich war Füllkrug jetzt auch nicht stärker. Der blieb halt vorne stehen, hat der mitgespielt, ich habe den gar nicht mitgekriegt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber Hanik wollte viel arbeiten, wollte die Verantwortung übernehmen, ihm ist aber unglaublich viel misslungen. Vielleicht ist er mir deswegen so negativ aufgefallen.
42% Zweikampfquote bei Hanik, 13 Fehlpässe, 17 angekommene. Ist tatsächlich nicht so ganz berühmt, aber Christoph.
Aber war, glaube ich, wahnsinnig nervend für die Gegenspieler. Also es gibt ja so, Didi Jakonan konnte das auch ganz gut manchmal. Der hat auch oft nicht so viel hingekriegt, hat aber wahnsinnig gut genervt, den Gegner und den Gegner mal angerannt und den mit Laufleistung alles abgenommen. Das fand ich so, das hat er ganz gut gemacht, das muss man schon sagen.
Der Hanik. Lutze, bei Füllkrug sind wir uns aber irgendwie alle so ein bisschen einig, ne? Das war...
Ja. Ja. Also Füllkrug war gar nichts den Tag. Das muss man ganz einfach sagen. War auch korrekt, dass er dann ausgewechselt wurde. Es lief nichts bei ihm. Er ist mir gar nicht groß aufgefallen.
Bevor wir noch über ein paar andere Spieler sprechen, rote Karte Sané. Wir saßen sehr, sehr tief in Ost, also quasi sondern tatsächlich in der ersten Reihe von O4. Da konnte man oder man musste über die Spielerbank so ein bisschen drüber gucken und ich konnte mich aber nicht so lange recken und strecken, dass ich das genau sehen konnte. Lutze, wann war dir klar, dass es eine rote Karte ist und wann war dir klar, dass es kein Elfmeter ist?
Also, was ich sofort gesehen habe, ist, scheiße, jetzt kommt dieser eine blöde Ball auf den Terodde und Sané, ja, wurde hinterher auch geschrieben, das kann ich mich anschließen, hat sich wirklich geopfert da, hat eine zu Fall gebracht. War mir relativ schnell klar, dass es rote Karte ist. Elfmeter, das konnte ich ganz gut erkennen, dass es wohl kein Elfmeter ist. Aber auch der Freistoß war ja ziemlich gefährlich, um es mal so zu sagen. Ne?
Habe ich tatsächlich nicht hingeguckt. Mache ich echt selten.
Ich habe so gedacht, wenn jetzt dieser blöde Freistoß reingeht, dann war es das.
Ja, genau das dachte ich auch.
Mache ich wirklich fast nie, aber ich habe mit dem Gesicht zum Block gestanden und habe mir nicht den Freistoß angeguckt. Das war nochmal unschön hinten raus, muss man ganz klar sagen. Aber
er muss ihn umreißen, ne? Wenn er den nicht zu Fall bringt, ist er durch.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, Schauner ist in solchen Situationen stark, aber ich glaube, der Rotter ist stärker. Also das war ganz wichtig.
Das war ganz wichtig und Tobi, ohne Diskussion rot.
Ja, ne, er ist letzter Mann. Also,
ist er, ne?
Ja, also, ja, der Schiedsrichter war es ja nicht ganz sicher, der hat auch nicht gleich gepfiffen. Er hat ja dann kommuniziert mit seinem Assistenten, wenn ich es richtig gesehen habe. Und aber wenn er das als Foul sieht, muss er ihn vom Platz stellen. Der Rodde ist durch sonst und steht völlig frei vorm Torwart. Das ist eine rote Karte.
Gut, dann nehmen wir das so hin. Und dann vermissen wir ihn auf jeden Fall im Spiel gegen Sandhausen. Und ob wir ihn nächste Saison vermissen, da sprechen wir gleich drüber. Was für eine Überleitung. Aber vorher noch der Hinweis. Wir übertragen die Spiele der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft bei der World League vom 2. bis 4. Juni live aus Frankfurt. Und du kannst dabei sein, live vor Ort. Gewinne 2 Tickets für das gesamte Wochenende. Was du dafür tun musst, tagge unter unseren Beiträgen zur World League die Person, mit der du zum Volleyball gehen willst. Die Beiträge findest du bei uns auf Facebook, auf Twitter und auf unserer Instagram-Seite. Und mit ein bisschen Glück bist du dabei beim Volleyball.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show mit meinsportradio.de, mit Lutze, mit Tobi Krause, mit Christoph Borsche und mit einem 6:0 von Bielefeld gegen Braunschweig. Ach, wie schön. Sprechen wir nachher noch drüber mit Tim. Spoiler geht weiter. Wir müssen aber über was anderes sprechen. Es ist ja immer wieder, wenn sich die Saison dem Ende zuneigt und gerade wenn man aufsteigt oder wenn man absteigt, ist ja so ein Transferkarussell, volles Brett im Gang. Tobi, hast du den aktuellen Tag mitverfolgt oder beziehungsweise die letzten 2 Tage mitverfolgt und hast du einen Überblick noch über die ganzen Namen, die da so gehandelt werden? Du musst sie nicht alle können,
langsam,
ich hab's auch
langsam
geschrieben.
Langsam ein paar viele, ne? Langsam sind es ein paar viele. Ich glaube, wie viele Torhüter sind mittlerweile schon fast hier? 4 oder?
Ja, mindestens.
Da habe ich jetzt leicht den Überblick verloren, muss ich ehrlicherweise sagen. Pirmin Schwegler, okay. Ja, kann man natürlich von der Hoffenheimer Bank haben wir uns ja, nee, das war damals aus der Jugendmannschaft. Also aus Hoffenheim kam noch nicht viel Gutes bisher. Jetzt müsst ihr mir aushelfen. Wer ist noch so? Ich habe die Torhüter, kann ich, aber sonst.
Wir gehen das mal Stück für Stück
alle durch. Alle ein bisschen älter, ne? Alle schon ein bisschen älter.
Ja.
Gefallen. Also das macht mir dann doch Angst, dass das sehr realistisch ist, weil Horst Held und André Breitenreiter, also vor allem André Breitenreiter, hat's doch, wenn es um Transfers geht, mit den erfahreneren Spielern. Von daher könnte da überall was dran sein. Und das fände ich, gerade was die Torwartposition angeht, ist da keiner dabei, wo ich sagen würde, ja, damit reißen wir's. Der ist deutlich besser als Philipp Schauner und wir brauchen einen besseren als Philipp Schauner. Ich positioniere mich da auch ganz deutlich. Das zeigt wieder mal auch das Spiel gegen Stuttgart. Ihr habt es angesprochen, durch Strafraum geirrt bei hohen Bällen. Das wird nicht reichen. Toller Typ, freue ich mich für ihn, aber Stammkeeper für die erste Liga ist es mir zu wenig. Und die gehandelt werden, wobei der Darmstädter scheint ja wirklich was zu können. Und ein 22-Jähriger, den Namen habe ich jetzt vergessen.
So, ich baue das mal ein bisschen auf. Erstens. Michael Essen, Torwart in Darmstadt, das ist der, den du gerade nanntest, und der ist 29. Und der soll, so sagt es, glaube ich, der Kicker, den Konkurrenzkampf im Team der Niedersachsen verstärken und Philipp Schauner unter Druck setzen. Christoph.
Das ist ganz großartig, ja.
Christoph, ist das, was wir brauchen?
Ich habe den Namen auch gehört und dachte, ja, kann man machen, aber ist jetzt nicht wirklich. Also wenn das so stimmt, dann ist es tatsächlich genau das, unter Druck setzen und verstärken. Aber er ist nicht die klare Nummer 1 verglichen mit Schauner, oder wäre er nicht. Dann hätten wir die gleiche Situation wie vor dieser Saison, dass wir wieder 2 Torhüter haben, wo man nicht weiß, ja, welcher ist eigentlich der Stammkeeper. Finde ich persönlich nicht so glücklich. Ich bin immer großer Freund davon zu sagen, okay, das ist unser Stammkeeper. Ganz klare Verhältnisse für beide Torhüter, weil es, glaube ich, auch beiden, gerade auf der Torhüterposition, eine Menge Sicherheit gibt. Und ja, dann einfach beide mit offenen Karten sind. Du hast ja auch nichts davon, wenn du 2 hast, die ganz gut sind, aber keiner so richtig gut. Und dann ist einer von den ganz Guten relativ frustriert auf der Bank. Ah, finde ich
Schwierig, weiß ich nicht. Nee. Marvin nicht Schwäbe gut. ist der andere, der ist von Hoffenheim aktuell nach Dynamo Dresden ausgeliehen, ist 22.
So, das ist der.
Genau, der ist 22 Jahre alt, hat von der U17 bis zur U21 in den Junioren-Nationalteams gespielt, also durchaus einer, in dem man früh was erkannt hat. Und dann gab es, das ist schon ein paar Tage her, die Namen René Adler und Marvin Hitz, Hamburger SV, FC Augsburg. Lutze, fang an zu jonglieren.
Ja, schön. Jetzt sollte man vielleicht sich überlegen, was man nun möchte. Möchte man jetzt einen gestandenen Erstliga-Torhüter verpflichten, dann, sage ich mal, kommen dann wohl eher die Namen Adler oder von mir aus auch Marvin Hitz, der es in der ersten Liga ja jetzt auch schon spielt, in Frage. Möchte man aber vielleicht perspektivisch irgendwas machen, dann würde ich natürlich diesen Marvin Schwäbe natürlich favorisieren. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe mir da noch gar keine Meinung zu gebildet. Ich beschäftige mich im Moment noch gar nicht mit irgendwelchen Transfers, weil ich erstmal ganz gerne aufsteigen möchte, wobei ich das jetzt nicht sage, dass ich das nicht mehr glaube, dass wir aufsteigen, aber ich habe mich da gedanklich noch nicht so von Sonntag erholt, dass ich jetzt schon zu diesen Transfers mir große Gedanken gemacht habe.
Ja, dann machen wir uns noch ein paar kleine Gedanken, Tobi. Adler? Nein, oder? Also, nein.
Also, grundsätzlich war Adler ein ganz hervorragender Keeper, zusammen mit Robert Enke zu der Zeit der wohl beste deutsche Keeper, aber die Zeit ist vorbei. Er ist manchmal auch schon relativ oft verletzt. Nein. Vor 3 Jahren. René Adler vor 3 Jahren hätte ich genommen. René Adler jetzt würde ich nicht nehmen.
Marvin Hitz wird 29, ist jetzt sicherlich ein bisschen mehr die Erfahrung und der souveräne Torwart, den man vielleicht haben könnte, auch nicht so viel verletzt wie Adler, aber sicherlich auch nicht ganz günstig. Also ich bin gespannt. Wir sind uns, Tobi, du hast es vorhin so schön gesagt, wir brauchen eine Alternative zu Czauner, aber der muss auch besser sein.
Er muss besser sein, genau. Wir brauchen keinen aus dem gleichen Regal, denn dann bevorzuge ich natürlich unseren Aufstiegstorwart, ist doch völlig klar. Was wir brauchen, ist ein Update. Und
Upgrade,
noch besser. Danke dir. Ach,
Nutze unser Techniker.
Ja, natürlich. Wenn ich aber die Namen höre, sehe ich da kein richtiges Upgrade. Und Marvin Schwäbe würde ich einfach nehmen, weil der jung entwicklungsfähig ist, denke ich. Aktueller U21-Nationalkeeper. Ist der nominiert worden? Wisst ihr das?
Ja, ich meine ja.
Na, dann mit Waldi kann er sich schon mal einspielen. Glückwunsch an der Stelle an
Waldi. Ja, herzlichen Glückwunsch.
An Lars Stindl. An Lars Stindl für den Confed Cup.
Wir freuen uns.
Also, ich freue mich nur nicht über den Vertrag dann, den er jetzt unterschrieben hat. Den hätte er auch hier unterschreiben
können. Aber okay. Wer hat einen Vertrag unterschrieben?
Lars Stindl.
Hat er verlängert?
Ja.
Oh.
Ja, genau. Schade.
Naja, aber jetzt mal ganz ehrlich, der hat die Chance da noch 6 Jahre zum Held zu werden.
Wird er auch, das absolut, ist er auch der Typ für, glaube ich. Das ist ein toller Typ. Aber trotzdem, würde uns auch gut tun. Deswegen finde ich es schade. Hätte ich gerne hier gesehen.
Definitiv. Aber Waldemar
Antonio. Wir haben übrigens noch einen Torhüter vergessen in der Gerüchteküche.
Oha.
Den ich jetzt nochmal reinwerfen möchte. Haben wir die Zeit, ja, ne?
Auch. Alle.
Fabian Giefer hat man ja auch immer wieder
stimmt,
gehört.
Stimmt.
Und den halte ich eigentlich von allen noch für am realistischsten, wenn ich ehrlich bin, weil der ist, erstens ist der erst in Anführungszeichen 27, also ganz okayes Alter noch. Und der ist momentan bei Schalke 04 unter Vertrag. Ich sag's nur, ne? Und ist
ausgeliehen. Du musst ihn doch auch kennen, oder? Du musst ihn doch auch schon gesehen haben, oder? Als Düsseldorfer?
Ja, wenn der ist seit 2014 tatsächlich schon bei Schalke, hat aber nur 2 Spiele für Schalke gemacht. Eins davon ausgerechnet gegen Hannover natürlich. Und ist jetzt gerade an Bristol City ausgeliehen und da aber Stammkeeper. Also wäre wahrscheinlich günstig oder ablösefrei zu haben, heißt es irgendwie.
In der zweiten Liga allerdings, ne? Das müssen wir sagen.
Ja, klar. Ja. Das stimmt, aber die Schalker Connection, ne?
Das stimmt, so wird das auch zustande kommen, so ein Gerücht wahrscheinlich.
Mit Sicherheit, ja.
Aber Giefer würde ich da auch noch, da stimmt, den haben wir. Giefer würde ich mal abgesehen von dem Schwäbe, wäre das auch einer, wo ich sagen würde, aber ist das große Upgrade, aber grundsätzlich halte ich den für einen guten.
Ja, ich eigentlich auch. Aber ja, hat halt jetzt auch länger nicht mehr so deutschen Fußball gesehen. Ich bin gespannt. Das wird tatsächlich, finde ich, eine recht knifflige Geschichte, denn
übrigens Glückwunsch an Fabian Giefer, der hat heute Geburtstag.
Nein, Transfermarkt.de alles mitteilt, es ist der Wahnsinn. 17.05. heute 27 geworden. Verrückte Welt, verrückte Welt. Oder Tobi weiß sowas.
Alles richtig.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr, sehr wichtige Position wird, weil du, wenn du da auf einen 22-Jährigen setzt, dann natürlich in der Mannschaft nicht nur 21- und 22-Jährige aufstellen kannst. Also das muss so ein bisschen ausgependelt sein, dass du nicht nur mit Jungen und nicht nur mit Senioren übers Feld läufst. Das wird eine ganz spannende Position.
Also nehmen wir Giefer.
Ja, der ist erstmal so neutral, wie es nur irgendwie geht, das stimmt. andere.
1,96 Meter übrigens, auch nochmal Transfermarkt.de. Topgröße.
1,96 Meter, damit ist er prädestiniert für uns, ja, das stimmt. Anderes ganz wichtiges Thema, Salif Sané, also er hat die rote Karte gekriegt, haben wir natürlich drüber gesprochen, und wäre, wenn er jetzt wechseln würde im Sommer, für das erste Ligaspiel gesperrt, wenn wir nicht noch zufälligerweise Relegationsspiele haben. Dadurch ist er doch eigentlich bei keinem Thema, oder Tobi?
Also Mike Hanke wurde nominiert für ein Turnier und war, glaube ich, auch 3 Spiele gesperrt oder so, oder?
Nee, 2, glaube ich.
Also ich meine,
Wayne Rooney auch.
Ist nichts unmöglich.
Ja, nein, also das
wenn natürlich. Wenn jemand Salif Sané haben möchte und Dieter Hecking kann das ja bestimmt richtig gut beurteilen. Kommt er hier aus der Nähe oder wohnt jetzt hier in der Nähe, wird ihn ja oft gesehen haben. Ich wünsche Dieter, dass er ihn kriegt.
Du wünschst Dieter, dass er ihn kriegt? Also es wurde, Dieter ist natürlich Dieter Hecking und das ist der Trainer von Borussia Mönchengladbach und es wurden 12 Millionen in den Raum gerufen. Das hat aber die nächste Zeitung, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer was gesagt hat, ist auch nicht so wichtig, gleich wieder gesagt, nein, es gibt überhaupt keine Ausstiegsklausel und Gladbach ist an der Geschichte nicht interessiert. Lutze, wenn du es dir aussuchen kannst, für wie viel Millionen geht Sané oder bleibt er für deinen Wunsch sowieso in Hannover?
Ja, es ist ja, also ich glaube ja persönlich immer, wenn dann irgendwann diese Summen aufgerufen werden, dann kannst du nichts mehr machen als Hannover 96. Da muss man irgendwann auch vernünftig sein und wenn eine bestimmte Summe aufgerufen wird, also ich sag mal 12 Millionen zum Beispiel, wenn da einer 12 Millionen aufruft, ja, dann würde ich sagen, aus Vernunftgründen muss man sich dann schweren Herzens, ich finde ihn, er ist ein guter Spieler, er stellt auch irgendwo immer was dar, er mit seiner Kopfballstärke die letzten Spiele, er ist echt schon ein Turm da hinten in der Abwehr, aber wenn einer 12 Millionen aufruft, dann muss man, glaube ich, vernünftig sein und ihn gehen lassen.
Christoph, vor 2 Jahren hätte ich Lutze ohne mit der Wimper zu zucken zugestimmt. Inzwischen finde ich die Preise so versaut, dass ich 12 Millionen gerade mal so als Durchschnitt bezeichnen würde für Salif Sané.
Ja, wobei wir nie der Verein waren, der es hingekriegt hat, überhaupt mal zweistellige Ablösesummen für seine Spieler zu kriegen. Von daher finde ich es dann im Zweifel auch okay. Vor allem, wer weiß, also wir wissen ja alle nicht ganz genau, was wirklich in diesem Vertrag steht. Und wer weiß, ob nicht dann, also unter welchen Voraussetzungen, in welchem Jahr dann welche Klausel dann wieder greift, die dann eventuell noch weniger Geld einspielen würde. Von daher denke ich auch, und ich glaube vor allem, dass man in der Innenverteidigung auch noch am ehesten jemanden kriegt, der ihn jetzt nicht 1:1 ersetzen, aber zumindest kompensieren könnte. Also ich glaube, also wenn man 12 Millionen dafür kriegen könnte und das frühzeitig weiß, was ich einen wichtigen Faktor bei der ganzen Geschichte finde, wenn das Ganze jetzt im Anfang Juni oder was über die Bühne gehen würde, würde ich sagen, okay, dann haben wir genug Zeit, was Neues zu finden. Er hat absolut seine Aufgabe erfüllt. Weil die Aussage letztes Jahr, unverkäuflich, wir brauchen ihn für den Aufstieg. Wenn wir jetzt noch diesen einen ominösen Punkt gegen Sandhausen holen, dann haben wir alles geschafft, dann ist alles gut, dann hat er auch seine Aufgabe erfüllt. Ja, und dann kann man nochmal neu verhandeln. So habe ich auch Martin Kind immer verstanden, ehrlich gesagt, letztes Jahr. Korrigiert
also,
mich da.
Also aber was wohl ziemlich sicher ist, ist, wenn wir nicht aufsteigen, hätte er für 5 Millionen gehen können. Ich glaube, das stand fest. Wie gesagt, diese Geschichte mit der Ausstiegsklausel jetzt scheint wohl nicht so zu sein, aber keiner weiß es so ganz genau. Offiziell gibt es natürlich dazu nichts. Und wenn er dann irgendwann mal wechselt, wird selbstverständlich Stillschweigen vereinbart zwischen den Parteien. Aber wir sind gespannt und wir kriegen es vermutlich auch irgendwo anders raus.
Auch ein Wunschspieler, der ihn ersetzen sollte.
Oh ja?
Holger Badstuber.
Ach, jetzt kommst du auch. Hans, kannst du mit Tobi mal reden?
Nein, ich wirklich.
Ja.
Ich finde, er ist ein ganz großartiger Innenverteidiger.
Ja.
Jetzt auch natürlich viel Verletzungspech gehabt. Aber normal kriegst du den ja gar nicht als Hannover 96.
Und den kriegst du auch nächstes Jahr nicht, weil der, glaube ich, nicht unter 3,5 Millionen im Jahr hier aufläuft. Und das,
meinst du das?
Ja, denn, also, ja, ja,
weiß ich nicht.
Glaube ich,
nein.
Außerdem will er doch eh ins Ausland, oder nicht?
Ich weiß nicht, wo der hin will. Also für den Bayern ist ja auch Hannover Ausland, oder nicht?
Ich wollte es gerade sagen.
Bitte, bitte, da ist jetzt gar nicht so weit. Wobei, er kommt, glaube ich, aus der Nähe von Stuttgart, wenn ich das richtig sehe. Dann, also da gibt es ja auch ein Gerücht, ne, mit Stuttgart. Also ich würde den, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, das mag völlig unrealistisch sein, ich würde mich über eine Innenverteidigung aus Holger Badstuber und Florian Hübner oder wenn wir Waldemar Anton zurückziehen, würde ich mich freuen.
Waldi war so geil gegen Stuttgart, aber egal. Wir wollen jetzt nicht mehr so viel über Stuttgart reden. Also es geht aktuell mit solchen Namen wie Christian Tresch vom VfL Wolfsburg. Dann hast du noch Dennis Aogo von Schalke 04, der auch immer wieder mal irgendwo auftaucht. Dann hast du Pirmin Schwegler. Dann
aber die wollten alle zu uns, ne? Das ist ja komisch. Die wollen ja alle zu uns wechseln.
Ja, wie damals also Adam Solloy.
Die Mitteilungen sind ja nicht, der Hannover will den haben, sondern die wollen alle zu uns wechseln.
Ja, ist doch super. Logisch. Bitte, ist doch super. Hallo. Also ist doch selbstverständlich.
Ja.
Also es ist aktuell sehr, sehr viel los und ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass wir gar nicht so lange Sommerpause machen, wie mir das vielleicht lieb wäre, weil ich dann einfach mich auch mal gefreut hätte, so ein paar Wochen keine Sendung zu machen. Aber gut, ich bin optimistisch. Marius Wolf soll noch ein Jahr in Frankfurt bleiben, was ich ziemlich interessant finde, weil er ja bei uns sich gar nicht durchsetzen konnte. Ich weiß nicht, hat ihn einer in Frankfurt beobachtet. Ich weiß, er hat ein paar Spiele gemacht, aber
wie? Beobachtet habe ich ihn im Pokalspiel, wo er eingewechselt wurde und nach 5 Minuten sich schwer verletzt hat.
Supi.
Deswegen ist das jetzt sehr erstaunlich, dass Frankfurt dann trotzdem sagt, offensichtlich, sie möchten ihn behalten. Also finde ich schon, ja.
Na, der hat in Frankfurt ein ganz gutes Standing bei den Fans. Also mit Frankfurt-Fans, ich bin mit 2, 3 relativ gut befreundet und die sagen, jedes Mal so, seid ihr eigentlich bescheuert, dass ihr uns den gebt? Warum? Der ist doch ein super Fußballer und da ist doch alles super. Also der scheint sich da ganz gut zu machen, bis zur Verletzung halt. Ne? Aber
ich bin mal gespannt. Also ich weiß, was wir uns damals gefreut haben, dass wir den von 60 war es doch verpflichtet haben und wie wichtig das war, dass wir den gekriegt haben und so. Gerissen bisher noch gar nichts. Ich bin mal gespannt. André Hoffmann soll noch ein bisschen in Düsseldorf bleiben, beziehungsweise man hofft von 96 Seite, dass die Kaufoption gezogen wird, denn wir wollen den Kader ja verkleinern. Oder galt das nur für die zweite Liga? Weiß keiner mehr. Siehst du, ich auch nicht. Kind wollte, glaube ich.
Wir haben ja auch noch 2 andere Leihspieler, die wiederkommen würden, ne?
Erdinsch?
Also, ja.
Und noch. Babaka?
Ja, ne?
Ja, ich glaube, ja. Babaka. Ich glaube auch. Babaka und Erdinsch. Ja, das ist doch super. Erdinsch, der trifft dann wieder, wenn er wieder weggeht. Da trifft er wieder wie eine Maschine.
Nein, schreib den mal nicht ab. Ich glaube, da könnte. Ach nee, ach Gott. Wenn ich zurückdenke, oh Gott, den
Wodka. Der hat auch in Frankreich sein letztes Tor, glaube ich, im November oder so geschossen. Er hat gut losgelegt und dann. Nee.
Wollen wir nicht?
Dann behalten die aber nicht. Das ist ja großartig. Haben wir ihn ja wieder. Das ist doch schön.
Mevlut Erdinç. Fortuna Düsseldorf, das ist okay.
Ich verbinde niemanden.
Dann redet er nach einem Jahr vielleicht genauso wie Didi Yakunan. Habt ihr das gelesen?
Oh, ja.
Er hat schwere Vorwürfe.
Schwere Vorwürfe, die wir heute nicht besprechen, weil wir gar nicht so viel Zeit haben. Dürft ihr alle selber nachlesen. Wir haben auch kein Lied für Hans. Wir haben letzte Woche ein Lied für Hans gesungen und es gab zwar einen Vorschlag, ich glaube, es gab sogar 2 Vorschläge, aber den einen konnte ich mir dann auch nicht mehr auf den Rhythmus singen. Vielleicht geht da noch was, Jungs. Eine Frage, Christoph, du als alter Experte der zweiten Liga, werden wir am nächsten Wochenende 3 Meisterschalen beziehungsweise 1 Meisterschale und 2 Kopien in den 3 Stadien verteilt haben oder wie läuft das ab?
Das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt. Nee, ich glaube nicht. Wobei, ja, der Konstellation muss eigentlich eine in Sandhausen tatsächlich ja sein. Also wahrscheinlich die Kopie. Stuttgart hat das Heimspiel, da wird das Original wahrscheinlich sein. So knapp wie das ist, muss es ja eigentlich so sein. Ne? Aber ich weiß
bei Braunschweig wird keine sein.
Nee, da das nicht. Aber ja, also in Sandhausen und in Stuttgart.
Ja, aber nun stellt es euch mal vor. Also nun stellt es euch mal wirklich vor, nicht, dass wir das wollen oder was auch immer, aber aus dieser absolut unrealistischen Konstruktion wird am Ende Braunschweig Erster und die können keine Schale überreichen. Das wäre doch das Peinlichste, was der DFL oder der doch DFL macht. Dann
werden sie wohl 3 haben.
Die müssen noch 3 haben, oder?
Also 2 in jedem Fall. Hannover, Stuttgart, das muss sein. Das ist nämlich nicht ganz unrealistisch.
Das ist richtig. Ja, Braunschweig, weil die können es halt nicht.
96 gewinnt ja hoch und Stuttgart gewinnt nicht. Also wir werden ja Meister, das habe ich ja schon immer gesagt. So. aber sie müssen, du hast recht, rechnerisch ist alles möglich, darauf müssen die vorbereitet sein. Denn das wäre tatsächlich peinlich ohne Ende.
Ja, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Ja,
wenn die fahren nach Wolfsburg und holen eine richtige Radkappe dann als Ersatz, können die auch machen.
Könnten sie auch machen. Eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben, die ich eigentlich schon fast gar nicht mehr aus Zeitgründen mit euch besprechen kann und will. Mache ich aber trotzdem. Dauerkarte nächste Saison. Lutze, erste Frage, du bist wieder dabei.
Na klar.
Zweite Frage, was für Preise erwartest du?
Also ich habe schon wieder, wir haben uns tatsächlich letzte Woche am Sonntag tatsächlich drüber unterhalten. Wir waren uns nicht mehr ganz sicher, wie viel Prozent es runtergegangen war. Also wir erwarten einfach, das, was runtergegangen ist, wird natürlich auf jeden Fall wieder aufgeholt. Also ich sag mal, ich erwarte eigentlich wieder die Preise aus der letzten Erstligasaison plus einen gewissen kleinen Aufschlag bei Inflation und sowas, sage ich mal. Ne?
Tatsächlich
aber jetzt ein Aufschlag, ja. Aber kein Riesenaufschlag, das glaube ich nicht.
Ich weiß nicht. Ich bin noch unschlüssig, was das Thema angeht.
Ich glaube, Lutze liegt da ganz gut.
Ich glaube, es wäre sinnvoll, höchstens die Preise der letzten Erstligasaison zu nehmen. Aber ja, man muss natürlich auch... Greuther Fürth hat jetzt also die Preise sagen, drastisch gesenkt.
Aber guck mal, die haben ja wirklich massiv zum Teil 30% auf manchen Plätzen gesenkt. Das war ja wirklich, ich empfinde es zumindest so, ein riesen Entgegenkommen. Oder auch vor dem Hintergrund, sonst kommt hier keiner und kauft keine Dauerkarte.
Aber tatsächlich, aber
das musst du hochgehen. Das ist auch okay. Das versteht auch jeder.
Ja, definitiv, aber ich bin mal gespannt. Also das, ihr erfahrt's hier oder bei Twitter oder wo auch immer, ich weiß es noch nicht. Jetzt gleich Vorschau auf Sandhausen.
Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Und du kannst mit dabei sein. Wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball.
Oh mein Gott! Und was muss ich dafür machen?
Schreibe uns via Facebook, Twitter oder Instagram. Oder markiere unter unseren Posts mit dem Hashtag VolleyMSR die Person, mit der du zum Spiel kommen möchtest. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28. Mai. Um 23.59 Uhr. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wie sicher ist Hannover eigentlich aufgestiegen? Christoph, ein Blick auf die Tabelle. Ich meine, wir haben ja die letzten Wochen hier nichts anderes gemacht. Jede beschissene Sendung haben wir auf diese blöde Tabelle geguckt und haben gerechnet und gemacht und getan. Jetzt, Fakt, 6 Tore und 3 Punkte vor Peine Ost. 4 Tore und kein Punkt hinter dem VfB Stuttgart. Kann da noch was passieren, Christoph?
Ach, das ist, wir haben Mittwoch heute, ne? Ja. Hättest du mich von 2 Tagen gefragt, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das Blöde ist, mir geht so, je weiter die Woche vorangeht, desto mehr denke ich, ja, also ich bin mir nicht, also schon zu 96% sicher, aber da sind halt noch 4% offen. Und also wir müssen diesen Punkt, da bin ich wirklich von überzeugt, wir müssen diesen Punkt gegen Sandhausen auf jeden Fall holen, weil ich bin mir echt sicher, dass Braunschweig, jetzt habe ich den Namen gesagt, hilft
mir auch schon, egal.
Dass dieser Nachbar, dass der relativ hoch auch gegen Karlsruhe gewinnen wird, weil da wird wahrscheinlich schon Frust da sein und die wollen einfach irgendwie nochmal den letzten Strohhalm greifen. Den traue ich denen schon zu, dass sie ja das ein oder andere Türchen machen. Ich traue uns aber nicht zu, dass wir jetzt mehr als ein oder überhaupt ein Gegentor gegen Sandhausen eigentlich kriegen. Also sind wir, ja, wir sind schon durch. Da müsste schon mit dem Teufel zugehen. Außerdem fahre ich auch hin. So.
Sané, Pripp und Hanik. Ich hätte fast gesagt, die Achse des Bösen, nein, die Achse des Guten. Wirklich 3 der ganz wichtigen Spieler bei Hannover werden nicht spielen können, Tobi. Können wir das kompensieren?
Ja, das können wir kompensieren. Schnecke wird spielen, denke ich mal, ne? Für Martin Hanik. Edgar Pripp, da würde ich es so machen, dass ich den Felix Klaus auf die linke Seite ziehe, Kenan Karaman rechts beginnen lasse. Und Salif Sané, ja, das ist jetzt interessant, da gibt es mehrere Variationen. Ich würde Waldemar Anton einen zurückziehen und den Kapitän von Anfang an spielen lassen.
Tobi, genau so habe ich das heute auch schon mal erzählt. Ich bin begeistert, als wenn wir drüber gesprochen hätten. Sehr schön.
Brüder im Geist.
Dann hast du aber auch nicht mehr so unendlich viele auf der Bank, die das adäquat ersetzen können.
Aber unser Trainer wechselt ja auch gar nicht so oft, ne?
Das stimmt. Und gerne und überhaupt.
Also.
Ja, ist schon richtig. Lutze, wie viele Sorgen machst du dir? Anders gefragt, wie viele Sorgen hast du dir Sonntag um 17.30 Uhr gemacht, dass wir noch das verkacken? Und wie groß ist deine Sorge jetzt?
Ja, also ich hatte schon mehr Angst, dass da dieser blöde Freistoß noch reingeht, als dass wir jetzt diesen einen Punkt da noch holen in Sandhausen. Also mal ehrlich, wir haben jetzt irgendwie in, ich weiß nicht, ob es 10 oder 9 Spiele und wir haben einmal 2 Tore gekriegt gegen Aue. Ansonsten haben wir nicht 1 Tor gekriegt. Warum soll jetzt in Sandhausen da irgendwas anders laufen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir machen das Ding. Also ich bin da eigentlich zu 100% sicher.
So will
ich das hören. Selbst wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 6-0 gewinnen.
Ich übrigens auch nicht.
Die haben jetzt einen Knacks gekriegt. Ich glaube nicht, dass die 6-0 gewinnen. Lass sie 3-0 gewinnen. Aber wir werden da nicht 3-0 verlieren.
Das glaube ich nämlich auch.
So, ich glaube, Braunschweig verliert.
Das kann auch passieren.
Ja, man sollte das nicht unterschätzen. So ein 6-0, also das glaube ich, das bringt dich doch schon ziemlich nach unten emotional. Also ja, die werden das vielleicht irgendwie hineiern, 1-2-0 oder sowas, aber die werden dann nicht ein Feuerwerk abbrennen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Tobi, wie groß ist die Gefahr, dass quasi das, was am Sonntag in Hannover passierte, nächstes Wochenende in Peine-Ost passiert, dass die Anzeigetafel quasi den Treibstoff gibt? Also es war nur so ein Gedankenspiel.
Ja, kann 1-0
für Sandhausen Braunschweig der Baum.
Wir kriegen ja kein Gegentor. Wir gehen nicht in Rückstand in Sandhausen. Also das wird gar nicht passieren können. Die können den Antrieb woanders herholen, aber nicht von der Anzeigetafel. 96 wird das souverän zu Ende spielen. Ich gehe davon aus, dass es ohne große Schwierigkeiten einen schönen Auswärtsdreier geben wird mal wieder.
10 Spiele waren es, Lutze. 9 mal zu 0, einmal 2-2 gegen Aue.
Ja.
Das ist schon eine ziemlich perverse Statistik, muss man ganz klar so sagen. Und nein, auch ich habe heute nicht mehr Angst, als ich es am Sonntag hatte. Und da hatte ich 99,96% ausgerufen. Ein Blick auf die Tipps vom letzten Wochenende. Hätte ich jetzt Sounds zum Einspielen, würde ich mich feiern und loben. Ich hätte 1-0 getippt. Ah, dankeschön, klappt doch. Habe damit natürlich 100 Punkte und bin damit Spieltagssieger der Saison. Nein, keine Ahnung. Nächste Saison machen wir was Geiles mit Spieltagstippen und so. Ich hab Bock. Wir tippen Sandhausen. Christoph, du fängst an.
1-0 ist Quatsch. 3-0.
Also 0-3.
Also, ja, selbstverständlich, ja klar.
Kurzer Schweißausbruch. Macht Schnecke noch ein Tor?
Wenn kitschig, dann ziehen wir es auch durch. Klar, macht er. Elfmeter-Tor.
Lutze.
Ja, also ich glaube nicht, dass das so ein Ding wird. Ich sage 0-0.
Ach du Schande.
Ja, aber es reicht doch.
Ja, reicht. Aber Lutze, ich bin noch auswärts dabei.
Du bist mein Tipp. Außerdem bist du doch da und wir spielen also unentschieden und ist alles gut.
7-mal auswärts, 6-mal unentschieden. Wenn das keine gute Prognose ist, also der Punkt ist sicher, würde ich sagen. Tobi.
Es gibt Treibstoff auf Anzeigetafeln, aber in Sandhausen, weil nämlich Stuttgart unentschieden spielen wird. Und deswegen wird 96 mit 0-2 siegreich sein.
Und damit
Meister der zweiten Bundesliga.
Die hässlichste Radkappe. Die klaue ich, die bringe ich mir nach Hause. Hiermit versprochen. Ziemlich nackig. Nee, wir sind ja alle in Rot. Ich laufe mit rotem Shirt, über den Platz und dann klaue ich die. Nein, das mache ich natürlich nicht. Bitte nicht vorher schon festnehmen. Ich würde gerne in Ruhe dahin fahren. Und ich sehe dann natürlich ein 0-1. Was denn sonst? Das ist doch ein Selbstläufer. Also, fragt mich doch. Einfacher Tipp. Ich bin gespannt. Das war's. Mit Lutze, mit Christoph und mit Tobi Krause. Danke, Jungs.
Sehr gerne. Ja,
cool. Sehr gerne. Nie mehr zweite Liga, ne?
Nie mehr zweite Liga. Und vielen Dank, Arminia Bielefeld. Und das ist jetzt Tim. Tim wird gleich mit mir sprechen. Und zwar über den letzten Sonntag in Bielefeld. Es muss uns ja einer erklären. Also ich persönlich habe es bis heute nicht verarbeitet und verstanden. Ich habe es zwar gesehen, aber ich habe es nicht verstanden. Und vielleicht kann Tim uns erklären, was da passiert ist in diesen denkwürdigen 90+15 Minuten in Bielefeld. Wir lieben die Arminia. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Okay. Das war der Rückblick auf die Spiele gegen Stuttgart, die Vorschau auf das Spiel gegen Bielefeld, gegen Bielefeld. Jetzt habe ich mich schon komplett reingeritten in dieses Bielefeld-Thema und da sind wir nämlich dann auch schon bei Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Tim findet ihr unter @1905Tim bei Twitter und da solltet ihr ihm auf jeden Fall folgen, wenn ihr, folgt ihm auf jeden Fall. Tim, es ist ein bisschen was Besonderes, dass wir jemanden mit reinnehmen, der an diesem Wochenende gar nichts mit Hannover 96 direkt zu tun hatte, aber natürlich indirekt und so ein bisschen ist Arminia Bielefeld, ja, zu Helden geworden sind die Jungs bei uns im Stadion und drumherum. Ich kann es dir sagen, es gab nach dem Spiel noch locker 3-4 Stunden um Stadion rum. Arminia, Arminia-Rufe und Bielefeld, Bielefeld-Rufe. Es war schwer beeindruckend, was da passiert ist. Aber bevor wir über das Spiel vom vergangenen Sonntag sprechen bei euch, kurz zu dir. Warum Arminia Bielefeld-Fan? Wie konnte das passieren?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Also mein Vater ist natürlich auch Arminia-Fan und ich bin im Schatten der Alm groß geworden. Also wir konnten die von unserer Wohnung aus sehen. Und ich habe das als Kind schon geatmet, wurde als Kind schon mitgenommen und ja, ich hatte keine Wahl. Also ich bin da reingeboren in diesen Verein und gehört einfach schon immer zu meinem Leben.
Der klassische Weg quasi. Dann bin ich bestimmt schon mal bei dir am Elternhaus vorbeigelaufen, weil das Stadion in Bielefeld liegt ja wirklich fantastisch in so einem Wohngebiet drin. Da ist schon ein bisschen was Besonderes.
Ja, ist auf jeden Fall was sehr Besonderes. Haben ja nicht mehr viele Vereine und bei vielen ist es ja jetzt mittlerweile so an Autobahnausfahrten oder sowas gelegen. Und hier ist halt wirklich mitten in der Stadt. Man kann immer zu Fuß hingehen und also ich mag das auch sehr. Ich finde, das hat sehr viel Charme, wenn das Stadion halt Teil der Stadt ist und nicht irgendwie ausgelagert wird und an den Rand geschoben wird.
Definitiv. Also in Bielefeld war immer großer Spaß. Auch der Weg vom Bahnhof zum Stadion ist genau so lang, dass man sich ein bisschen bewegt, aber dass man jetzt auch nicht völlig entnervt und kaputt dort ankommt. Genau. Definitiv eines der schöneren Stadien dieser zweiten Liga. Nicht ganz so schön, jetzt werfen wir einen Blick auf eure Saison, ist bisher, also wenn wir den letzten Sonntag ausklammern, bisher die Saison gewesen. 33 Punkte waren es vor dem Spiel, vorletzter.
Ja.
Ist man damit zufrieden gewesen?
Zufrieden konnte man natürlich nicht sein und es war eine von Anfang an sehr schwierige Saison, total verkorkst leider. Also man hat im Sommer ja Norbert Meyer gehen lassen müssen, der ist ja zu Darmstadt gegangen bekanntermaßen und der Nachfolger Rüdiger Rehm hatte anscheinend eine völlig andere Vorstellung von Fußball im Gegensatz zu Norbert Meyer und der hat es einfach nicht umsetzen können und naja, zurück blieb halt eine sehr verunsicherte Mannschaft. Ich glaube, nach 10 Spieltagen hat man sich erst von Rüdiger Rehm getrennt. Dann kam Jürgen Kramny, der jetzt auch nicht unbedingt so die positivste Figur ist im deutschen Fußball, auch wenn der, glaube ich, fachlich echt in Ordnung ist und ein guter Typ, aber ich glaube, er hat es nicht geschafft, die Mannschaft dann einfach mitzureißen und eher Mut zu machen, was jetzt Jeff Salvene seit einigen Spielen anscheinend geschafft hat.
Ja, wenn man so ein bisschen auf die letzten Wochen guckt, ich erinnere mich, ich habe natürlich auch jetzt vor dem letzten Wochenende gesagt, ja, gegen Braunschweig, das wird natürlich schwierig. Ihr hattet gegen Fürth und Bochum die letzten Spiele davor, hat ihr immer 1-0 geführt, ne, und das dann noch weggegeben aus der Hand, oder?
Ja, und das zieht sich ja schon durch die ganze Saison. Wir haben ja im Hinspiel gegen euch ja auch bisher gegeben. Da haben wir auch nicht gewonnen. Wir haben ja in Hannover nicht gewonnen, obwohl wir auch geführt hatten. Wir haben, ich glaube, gegen Union, gegen Aue, dann führt Bochum. Es zieht sich wie so ein roter Faden durch die ganze Saison, dass wir halt immer gut starten, gut ins Spiel reinkommen und dann am Ende doch nur mit einem oder manchmal sogar gar keinem Punkt dastanden. Also war es jetzt zum Beispiel auch gegen Stuttgart. Also das einzige Spiel, was wir unter Salvene bisher verloren haben, da haben wir ja gegen Stuttgart 2-3 verloren und waren ja selber eigentlich auch in Führung.
Ja, also das ist schon sehr ärgerlich. Scheint so ein bisschen Story of eurer Saison zu sein. Was aber auch Story von eurer Saison ist, ist geschossene Tore, 49 geschossene Tore. Das ist mehr als Braunschweig, das ist genauso viel wie Union. Das ist ein weniger als Hannover. An vorne hatte es eigentlich nie gemangelt.
Ja, das ist eigentlich erstaunlich. So in der letzten Saison war ja die Defensive unser Prunkstück und wir hatten ja wirklich super wenige Gegentore.
Und es war immer so ein bisschen so, ja, vorne läuft's halt nicht. Und in dieser Saison haben wir halt wirklich viele Spiele gehabt, wo halt viele Tore gefallen sind. Also ich glaube, das war jetzt bei dem Spiel gegen Hannover waren es ja auch 4, jetzt 6 gegen Braunschweig. Und also für ein Tor waren wir immer gut, aber das war leider nicht immer genug für die Punkte. Das war ein bisschen schade.
Ja, dann kam der Sonntag, der letzte. Also wie wir das erlebt haben, haben wir gerade schon in der Sendung besprochen, dass das im Stadion ein unfassbares Gänsehauterlebnis war, dass wir es natürlich immer wussten, bevor es auf der Anzeigetafel gezeigt wurde, wusste schon das ganze Stadion, was in Bielefeld jetzt schon wieder passiert ist. Und diese erste Halbzeit, ich bin ja ehrlich, ich kann es dir sagen, zur Halbzeit habe ich nicht geglaubt, dass ihr das nach Hause schaukelt. Wie war dein Eindruck im Stadion in Bielefeld?
Ja, also wir hatten vor dem Spiel hatten wir schon große Diskussionen in unseren Reihen und wie das heute wird. Und alle haben gesagt, so ja, also gegen Braunschweig sahen wir zu Hause ja bisher immer ganz gut aus eigentlich. Und auf der anderen Seite wusste man aber, Braunschweig ist eine super starke Mannschaft eigentlich. Und die hatten auch immer Glück, also muss man ja auch mal sagen, so die haben ja immer dieses Glück gehabt, so in den letzten 5 Minuten nochmal das Tor zu machen. Dann haben die immer nochmal irgendwie einen reingedrückt und am Ende dann das Spiel für sich entscheiden können. Und ganz ehrlich, also zur Halbzeit habe ich persönlich gedacht, okay, wir führen zwar 2-0, das heißt aber doch gar nichts. Und das wusste auch jeder, glaube ich. Also das, da waren sich alle drüber im Klaren, so wenn man aus der Pause nicht rauskommt und direkt weitermacht, da wo man aufgehört hat, dann wird das sehr, sehr schwer, weil Braunschweig ja auch dementsprechend offensiv stark ist eigentlich. Ja, und das, also zur Pause war ich definitiv selber noch skeptisch, auch wenn man sagen muss, das war halt wirklich ein richtig überraschend gutes Spiel und Braunschweig hatte halt keine einzige Torchance. Man muss jetzt zwischendurch nicht mal zittern.
Und dann war Reinhold Jabo-Time. Ihr habt euch ein bisschen noch Zeit gelassen bis zur 65. Minute und dann kamen 11, 12 Minuten mit 4 Toren und Braunschweig muss ja komplett auseinandergebrochen sein und ihr komplett in einen Rausch oder wie war das?
Also wie das genau passiert ist, kann ich von meinem Live-Erlebnis schon gar nicht mehr richtig beschreiben, weil das ging alles so schnell. Also wir kamen aus dem Feiern ja gar nicht raus, dann war das zweite Tor gefallen, also das zweite Tor von Jabo. Und das ging halt wirklich, ich glaube, da wurde halt so dieser Bann gebrochen. Waren jetzt beide Mannschaften jetzt nicht so super gefährlich geworden, aber Arminia hatte das Spiel im Griff. Und man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, okay, zumindest brennt jetzt erstmal nichts an. Und dann fällt das 3-0. Und wie gesagt, wir kamen aus dem Feiern gerade nicht mehr raus. So, da war das 4-0 ja schon gefallen. Das hat ja, glaube ich, 2 Minuten gedauert. Ja, und dann ist Braunschweig halt wirklich völlig auseinandergefallen. Ich glaube auch, dass also der Fansupport war sowieso schon weg bei dem 3-0 spätestens. Da ist sowieso alles weggebrochen. Wir waren ja angeblich bis zu 4000 Gelbe bei uns im Stadion. Und davon war dann nichts mehr zu hören, nichts mehr zu spüren. Und dann ist Braunschweig wirklich auf dem Spielfeld auf jeden Fall auseinandergebrochen und Arminia hat sich einfach echt in einen Rausch gespielt und dann ja auch wirklich schöne Tore erzielt. Also das 5-0 von Keanu Staude ist ja durchaus sehenswert gewesen.
Ja, ich habe es mir natürlich angeguckt, sogar noch abends nach dem Stadion, als ich vielleicht nicht mehr ganz nüchtern war, lief die Konferenz auf Sky und ich dachte mir, okay, jetzt kannst du die halbe Stunde, bleibst du noch wach, bis du diese 6 Tore gesehen hast. Fantastisch, es war wirklich fantastisch. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Hannover muss einfach Danke sagen oder so. Also ich meine, du hast jetzt auch nichts dafür getan. Ich habe auch nichts dafür getan, dass wir 1-0 gewonnen haben. Aber ich glaube, es gab ja schon immer diese Fan-Freundschaft, Verbindung, was auch immer zwischen Hannover, Bielefeld und auch Hamburg noch dazu. Aber an diesem Tag, das ist, glaube ich, was Hannover, Bielefeld so schnell nicht vergessen wird. Also Wahnsinnssache. Lass uns kurz auf die Tabelle gucken, was das letzten Endes auch für euch bedeutet. Wie gesagt, eben angesprochen, ihr wart 17. vor dem Spiel, habt jetzt den großen Satz auf 15 gemacht, habt München und Würzburg überholt, habt natürlich auch was fürs Torverhältnis getan. Das war ja vorher mit minus 10 eher so durchwachsen und jetzt ist es quasi auf einem Niveau mit Lautern minus 5, Bielefeld minus 4, besser als 60 mit minus 9 und Würzburger Kickers minus 6. Letzter Spieltag. Ich weiß, in Dresden ist kein Geschenk. Wir haben da nicht schön gespielt, aber gewonnen. Was erwartest du?
Also, ich war selber vor 3 Jahren in Dresden bei diesem Chaos-Spiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mit der Spielunterbrechung.
Ist das das mit die Stadt verlassen? Ihr habt
genau.
Eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen, ja.
Ja, mit der großen Spielunterbrechung, wo wir 2-0 geführt haben und dann die Spieler mit Böllern beschmissen wurden und solchen Scherzen, wo wir eigentlich im Stadion, wurde uns schon gesagt von gewissen Leuten, das Spiel wird abgebrochen, ihr werdet hier gleich im Block eingekesselt und ihr dürft dann gehen. Es wird nicht weitergehen. Dann ging es ja weiter und Dresden hat ja dann ausgeglichen und dann haben wir am Ende doch noch gewonnen und uns dadurch in die Relegation gerettet. Dresden ist auf jeden Fall intensiv und es wird mit Sicherheit schwierig. Allerdings hoffe ich persönlich ein bisschen darauf, dass so ein bisschen die Luft raus ist in Dresden. Also Dresden hat jetzt ja dieses Spiel in Karlsruhe gehabt, wo sie dann 3-4 da noch gewonnen haben. Und für die geht's halt wirklich um nichts mehr. Ja, sie haben zwei offene Rechnungen gegen uns. Einmal das von vor 3 Jahren, wo wir sie in die dritte Liga geschossen haben. Und einmal der DFB-Pokal diese Saison, wo wir auch mit einem äußerst dürftigen Spiel gewonnen haben in Dresden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt wirklich so, da geht's um nicht mehr viel für Dresden. Also geht, wenn du, glaube ich, nur noch um eine Platzierung. Und ich glaube auch, dass Dynamo muss auf viele Spieler verzichten. Ich glaube, der komplette Sturm fällt eigentlich aus, die erste Reihe zumindest. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es am Ende reicht, obwohl ich halt echt immer noch sage, der Sieg am Wochenende war super, aber es hat noch nichts entschieden und deswegen totalen Fokus auf das nächste Spiel und da gewinnen und dann die Klasse halten, hoffentlich.
Ja, er hat vermutlich bei uns mehr entschieden als bei euch.
Ja.
Das kann man wahrscheinlich so sagen und ich hoffe auch, dass ich da recht behalten werde. Hab mich bisher sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber nein, ich bleibe dabei. Das können, dürfen und werden wir nicht mehr vermasseln, sonst werde ich den Fußball auf immer hassen. Euch wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Glück. Also auch wenn wir dann nächste Saison wahrscheinlich nicht mehr in einer Liga spielen, wäre doch schon schön, wenn ihr die zweite Liga haltet. Und vielleicht müsst ihr ja noch nicht mal gewinnen in Dresden. Geht ja auch einfacher, ne? 60 darf doch auch selber verlieren in Heidenheim.
Ja, ich denke auch, 60 hat auch ein schweres Spiel in Heidenheim. Also Heidenheim ist ja sehr, sehr heimstark und die geben mit zu Hause ja nie ein Spiel her. Mal gucken. Also ich habe die Hoffnung, aber ich bleibe ein bisschen skeptisch. Ich habe bei Arminia schon alles gesehen. Ich habe die Relegation gesehen, damals ja dann auch gegen Darmstadt, wo man sich auch sehr sicher war nach dem Hinspiel.
Ja.
Und deswegen bleibe ich gespannt und hoffe das Beste.
Auf jeden Fall vielen Dank und viel Glück von hier nach Bielefeld und
euch auch noch viel Glück für das letzte Spiel und dann hoffentlich eine schöne Feier.
Danke.
Das habt ihr euch verdient.
Dankeschön. Wir drücken euch die Daumen. Tschüss.
Dankeschön.
Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.